Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ein ganz arg herrliches Thema haben wir heute vor uns. Leben im Geist. Stellt euch einen prächtigen Apfelbaum vor. Vielleicht einen großen Apfelbaum, der im Frühling starke Äste emporreckt. Die Äste stehen mit zarten Blüten, sind geschmückt. Im Sommer trägt dieser Baum reife, rote, saftige Äpfel. Von der Wurzel bis zur Krone folgt dieser Baum seiner natürlichen Bestimmung, seinem Wesen. Er ist dazu bestimmt, zu wachsen, Frucht zu bringen. Ein Obstbaum kann nicht anders, als seine Äste auszubreiten und seine Wurzeln tief in den Boden zu graben. Jedes Jahr wird er aufs Neue blühen und Frucht bringen. Das ist seine Natur. Er ist dazu geschaffen, zu wachsen, Frucht zu bringen. Er ist dazu geschaffen, das Leben um ihn herum zu bereichern. Seine Früchte dienen als gesunde Nahrungsquelle für Menschen und für Tiere. Seine Äste und Blätter bieten Lebensraum für Vögel und vielerlei Insekten. Durch Photosynthese absorbiert er Kohlendioxid und schafft Sauerstoff. Gott hat einen Apfelbaum dazu geschaffen, dass er wächst und Frucht bringt. Das Einzige, was das Wachstum eines Apfelbaums und das Fruchtbringen verhindert, ist, wenn man ihm irgendetwas entzieht. Wenn einem Apfelbaum Wasser fehlt, Nährstoffe oder irgendetwas, dann bleibt er ein kümmerliches Bäumchen oder geht ein. Und das ist ein gutes Bild dafür, was es heißt, im Geist zu leben. In Galater 5, ab Vers 22 heißt es, die Frucht des Geistes, die Frucht, die der Geist hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wow. Kannst du dir vorstellen, dass Gott das in deinem Leben schaffen möchte? Dass Gott möchte, dass diese Frucht in deinem Leben Realität wird und wächst? Der Heilige Geist bringt Wachstum hervor, Frucht. Der Heilige Geist ist dabei viel radikaler, als wir in irgendwelchen Ratgebern lesen können. Die Bibel spricht von der Frucht des Geistes in der Einzahl. Es geht nicht um mehrere Früchte. Es geht nicht darum, dass du heute mal hier ein bisschen in der Liebe wächst, morgen mal da in der Freude und irgendwie mal sich das so zusammenschustert. Der Heilige Geist möchte diese Frucht in dir wachsen lassen. In 2 Wochen werden wir noch genauer auf dieses Thema, die Frucht des Geistes, eingehen. Aber jetzt ist erstmal wichtig zu sehen, der Heilige Geist bringt Frucht. Der Heilige Geist schenkt Veränderung. Wenn du an Jesus glaubst und mit ihm verbunden bist, dann hast du den Heiligen Geist. Dann wächst diese Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Dann wächst das in dir. Dafür ist der Heilige Geist da. Dann werden Menschen an dir sehen, dass du anders bist. Dann wird deine neue Natur als Nachfolger von Jesus Christus sichtbar werden. Manchmal wächst die Frucht schneller, manchmal langsamer. Manchmal ist sie viel sichtbarer, manchmal ist sie unsichtbar. Aber sie wächst. Das Einzige, was wie bei diesem Obstbaum Wachstum verhindert, wenn wir dem Heiligen Geist im Weg stehen, wenn wir den Heiligen Geist nicht machen lassen, das in uns zu wirken, was er möchte. Aber dazu später mehr. Leben im Geist ist der Dreh- und Angelpunkt in einem christlichen Leben. In einem christlichen Leben, wenn wir in der Nachfolge leben. Und ich würde auch so weit gehen, dass echtes christliches Leben ohne den Heiligen Geist überhaupt nicht möglich ist. Und darum geht es in diesem Jahresthema. Und es ist eines der wunderbarsten und befreiendsten Konzepte, die die Bibel lehrt. Leben im Geist. Und das schiebe ich mal vorweg. Leben im Geist bedeutet nicht, dass wir alle in Zungen reden müssen, prophetische Weissagungen haben müssen, dass wir irgendwelche Manifestationen des Geistes erleben oder was auch immer. Ich weiß, dass es viele Vorbehalte auch bei diesem Thema gibt, Sorgen, weil es in manchen Kreisen im Christentum auch negativ ausgelebt wird, wo es um die Auswirkungen mehr geht als um Gott selbst. Aber darum soll es uns nicht gehen, sondern zu verstehen, was es bedeutet, Leben im Geist. Ein ganz, ganz biblisches Konzept. Und wir wollen uns die Wahrheit anschauen, die Wahrheit suchen. Nicht auf der einen Seite in ekstatischen Wahrnehmungen ausschweifen, weil wir denken, wir brauchen die. Aber gleichzeitig auch nicht auf der anderen Seite aus Sorge heraus oder aus Angst heraus das Wirken des Heiligen Geistes blockieren. Gott hat uns seinen Geist geschenkt, der in uns lebt. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Jesus selbst sagt in Johannes 16, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster. An einer anderen Stelle ist der Tröster, der Geist der Wahrheit, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch schicken. Und das müssen wir uns mal vor Augen halten. Jesus, unser Herr und Heiland, den wir verehren, den wir lieben, sagt, es ist besser, dass ich weggehe. Es ist besser, dass der Heilige Geist kommt. Es ist besser für uns, dass Jesus diese Erde verlässt, damit der Heilige Geist kommt. Und wenn Jesus es für besser hält, dass der Heilige Geist kommt, dann brauchen wir keine Angst oder Sorge vor dem Heiligen Geist haben. Sondern wir können jubeln über das unvorstellbare Geschenk, das Gott selbst uns macht. Gott selbst lebt in uns. Und wir wollen uns dieser Frage nähern, was bedeutet es, im Geist zu leben, indem wir vom Ziel her kommen. Das Ziel eines Lebens im Geist ist es, Jesus ähnlicher zu werden. Die Bibel nennt das auch Heiligung. Das wird an verschiedenen Stellen in der Bibel betont, beispielsweise in Römer 8, Vers 29. Denn die er, Gott, ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes. Gleich sein sollen wie Jesus. Oder 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit Jesu Christi sehen, wie in einem Spiegel werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. An anderen Stellen heißt es, dass Christus in uns Gestalt annimmt oder auch, dass wir ihm gleich sein werden. Ein Leben im Geist, ein Leben, das ausgerichtet ist auf Jesus Christus, hat genau das zur Folge. Und wenn wir uns das Leben Jesu in der Bibel anschauen, dann ist er der Inbegriff von Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Seine Liebe war unvorstellbar. Er liebte die Menschen, die am Rand der Gesellschaft standen, mit einer Liebe, die wir uns kaum vorstellen können. In den größten Angriffen und Verleumdungen, die er erleben musste, bewahrte er einen Frieden, der seinesgleichen sucht. Seine Selbstbeherrschung war ohnegleichen, selbst in den größten Stürmen seines Lebens. Er war zweifelsfrei die größte Persönlichkeit, die jemals auf dieser Erde gelebt hat. Und genau das möchte der Heilige Geist in deinem Leben bewirken. Er möchte es mehr fördern, mehr wachsen lassen. Egal, ob du schon seit Jahrzehnten Christ bist, noch ganz am Anfang des Glaubens stehst oder gar nicht vorhast, überhaupt an Jesus zu glauben. Der Heilige Geist hat die Fähigkeit, dich von Grund auf neu zu machen. Nicht nur ein bisschen, neu, ganz neu. Der Heilige Geist kann dich neu machen. Und dabei will er dich nicht zu so einem willenlosen Sklaven machen, der, wenn er nur genug gute Dinge tut oder die richtigen Dinge tut, der Heilige Geist oder Veränderung dann als Geschenk zurückkommt. Sondern es ist die Natur des Heiligen Geistes, Wachstum zu schenken, Frucht, Veränderung zu schenken. Als Kinder Gottes müssen wir nicht aus eigener Kraft funktionieren, sondern wir leben aus der Nähe zu Gott. Ein Leben, in dem der Heilige Geist nicht nur Randfigur ist, sondern Quelle für Veränderung, Quelle für Leben. Wo der Geist Gottes wirkt, verändert sich nicht nur unser Denken, sondern unser ganzes Wesen. Und wenn Paulus in der Bibel vom Heiligen Geist spricht, dann spricht er nicht von irgendwie einer abstrakten Kraft oder Energie, sondern er spricht von einer Person. Er spricht von der lebendigen Gegenwart Gottes in uns. Er ist unser Helfer und Beistand, der uns in allen Lebenslagen zur Seite steht. Er spendet Trost in den schwersten Zeiten des Lebens. Er erfrischt unsere Herzen und erfüllt uns mit Freude. Er schenkt uns eine lebendige Hoffnung, die uns antreibt. Und er weist uns darauf hin, wenn Dinge in unserem Leben nicht in Ordnung sind. Gott ist nicht fern oder abstrakt. Er ist hier. Er möchte in uns leben. Er möchte nah sein. Und er ist nah. Egal, ob wir gerade Höhen oder Tiefen im Leben durchmachen, Gott ist da. Leben im Geist. Am 3. Februar 2023 wurde ein Artikel auf NTV veröffentlicht. Im einleitenden Text stand: Weil sie im vergangenen September eine Straße in Stuttgart blockierten, müssen zwei junge Klimaschützer nun vor Gericht erscheinen. Doch sie tauchen nicht auf. Wie sich herausstellt, machen sie Urlaub auf Bali. Die letzte Generation sieht darin keinen Widerspruch. In den Medien kam diese Sache verständlicherweise nicht gut an. Aber diese Geschichte zeigt doch eigentlich unser Dilemma, die wir als Menschen in dieser Welt haben und die wir als Christen auch haben. Wir wissen, dass wir selbst unsere Feinde lieben sollen, aber dann kommt unser Nachbar und parkt uns die Einfahrt zu. Wir wissen, dass wir geduldig sein sollen, aber dann stehen wir im Stau und nichts geht mehr voran. Wir wissen, dass wir anderen von unserer Hoffnung erzählen sollen, aber finden keine Worte und die Situation ist vorbei. Wir wissen, dass Gott uns liebt, aber dann sitzen wir vielleicht zu Hause, einsam und denken, keiner mag uns. Wir wissen, dass bestimmte Sünden nicht gut sind, aber sie sind doch zu verlockend, um sie zu lassen. Wir wissen, dass die Bibel Gottes kostbares Wort ist, aber die Zeitung, Social Media, das Internet, was auch immer, ist am Ende doch interessanter. Wir wissen, dass alle Ehre Gott gebührt, aber warum merkt keiner, wie viel ich tue? Aber wenn wir gefragt werden, dann wissen wir doch, wie wichtig die Liebe Gottes ist. Dann wissen wir, dass wir aus Hoffnung leben, dass Sünde böse ist oder dass Gottes Wort wunderbar ist. Und ich merke für mich persönlich, was für ein großes Dilemma das ist, in dem ich selbst stecke. Ich weiß doch, was gut und richtig ist, aber ich schaffe es nicht, das in meinem Leben auch so umzusetzen, wie es gut wäre. Und wenn ich es doch irgendwie aus Gehorsam schaffe, dann machen mir meine Gefühle einen Strich durch die Rechnung. Und gestern war für mich ehrlich kein guter Tag. Über den Tag verteilt war ich ärgerlich, ungeduldig, wütend, ohne Frieden, ohne Freude. Mein Kopf war leer und ich dachte mir, das ist ja eine super Voraussetzung, heute über den Segen von einem Leben im Geist zu predigen. Kurz, ich habe mich genau so gefühlt, wie Paulus das in Römer 7 schreibt. Verse 18 bis 20. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Wenn Gott dann von Frieden redet, dann scheitere ich daran, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sollen. Wenn Gott von Geduld spricht, dann habe ich die, wenn alles gut läuft. Aber was, wenn meine Pläne durchkreuzt werden? Wenn das Leben nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte und Katastrophen kommen, Leiden kommen, wenn die Menschen um mich herum mich nicht liebevoll behandeln. Aber Gott ist gnädig. Vor einigen Tagen habe ich diesen Vers aufgeschnappt aus einer Predigt aus 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Wow. Der Gott aller Gnade. Da habe ich gemerkt, das brauche ich. Ich brauche den Gott aller Gnade, weil ich es selbst nicht gebacken bekomme. Ich kann mich nicht so ändern, wie Gott das möchte. Ich kann mich vielleicht mit Atemtechniken beruhigen. Ich kann mich vielleicht mit Disziplin mir helfen, dass ich schlechte Angewohnheiten überwinde. Ich kann vielleicht Ärger mit Meditation abgeben oder was auch immer. Aber ich schaffe es nicht, mich so zu verändern, wie Gott das möchte. Ich schaffe es nicht, ein neuer Mensch zu werden. Und die Bücher in der Welt sind voll davon, von dem Versuch, anders zu werden, neu zu werden. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Und ich schaffe es auch nicht, anhand der Gebote Gottes in der Bibel so zu leben, wie Gott es möchte, wie es richtig wäre. Und jetzt kommt der Theologe Paulus, der diese innere Zerrissenheit in ziemlich deutlicher Art und Weise eben beschrieben hat. Und er sagt uns Folgendes. Und ich fasse mal verschiedene Aussagen dazu aus der Bibel zusammen. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Das ist unser Dilemma. Aber dann kommt dieser Vers, der Gott aller Gnade hat mich berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit, hat dich berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Ihr wisst selbst, das Leben ist nicht immer einfach. Wir brauchen den Gott aller Gnade. Und er ist da, der ist uns nicht fern, der möchte in uns leben, der möchte uns verändern. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 3, kurz bevor er dann noch sagt, auf was er alles stolz sein könnte in seinem Leben, sagt er, wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Diese Sichtweise verändert alles. Und für mich ist das wirklich so eine große Erkenntnis, so eine große Freude. Leben im Geist ist Gottes Art, all das zu überwinden, was ich nicht hinkriege. Mich zu verändern. Ich vertraue nicht auf meine Leistungen, meine Erfolge, meine Karriere, meinen Besitz, mein Aussehen, meine Gesundheit, was auch immer. Sondern ich vertraue auf Jesus Christus, der für mich am Kreuz gestorben ist. Er ist mein ganzer Stolz. Kolosser 3, Vers 2 sagt, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Leben im Geist bedeutet meiner Überzeugung nach ein Leben im Glauben an Gott. Es ist erst einmal nichts Spektakuläres. Nichts, wo ich ständig irgendwie ein Kribbeln spüre oder Stimmen höre oder was auch immer. Sondern ich lebe im Glauben. Jetzt möchte ich mit euch angucken, was es bedeutet, hier im Glauben zu leben und das zu begründen. Paulus schreibt im Galaterbrief, Kapitel 3 in den Versen 2 und 3. Ach, lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständig? Ist ganz klar, wir haben den Heiligen Geist bekommen, weil wir glauben. Durch das Vertrauen auf Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser, weil wir die Botschaft des Evangeliums glauben, hat Gott uns den Heiligen Geist geschenkt. Es macht das Leben als Christ so fröhlich. Ich muss keine 613 Gebote aus der Bibel halten, damit Gott mir den Heiligen Geist gibt, sondern ich glaube, der Heilige Geist kommt, bevor es überhaupt Veränderungen in meinem Leben gibt. Gottes Geist lebt in mir, weil ich glaube, weil ich Jesus mehr vertraue als meinem Verstand, meinen Gefühlen, meinen Erfahrungen. So kommt der Mensch zum Heiligen Geist. In Vers 5 heißt es, überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Wieder ist die Antwort ganz einfach. Gott verherrlicht dich durch Wunder, durch den Glauben. Durch den Glauben werden wir geheiligt. Durch den Glauben erleben wir Wunder. Durch den Glauben erleben wir Veränderung. Im Geist zu leben bedeutet nicht, meiner eigenen Natur zu folgen, sondern die köstlichen Versprechen Gottes nicht nur zu hören, sondern zu glauben. Zu glauben und mein Leben darauf zu bauen. Indem wir diese Versprechen Gottes hören, uns darüber freuen, darüber nachdenken, können wir Frieden finden, die der Heilige Geist in uns wirkt. Indem wir unsere neue Identität in Jesus Christus kennen und sie unser Leben durchdringt, verändert der Heilige Geist uns. Oder Galater 2, Vers 20. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Paulus sagt, dass Jesus in ihm lebt. Galater 4, Vers 6 sagt, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet, aber Vater. Der Heilige Geist lebt in Paulus und darum sagt er, und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Immer wieder bringt die Bibel Glauben und das Wirken des Heiligen Geistes zusammen. Darum ist die Antwort auf die Frage, wie lebe ich im Heiligen Geist, eigentlich ganz einfach. Ich höre auf, die Leere in meinem Leben, die Leere in meinem Herzen mit irgendwelchen Dingen in dieser Welt zu füllen. Mit dem Versuch, irgendwas zu machen, was mich glücklich macht oder mir Frieden gibt, sondern lasse meine Seele bei Gott zur Ruhe kommen, indem ich seinen Worten glaube und ihm vertraue. Und dann wirkt der Heilige Geist die Erneuerung in meinem Leben. Er wirkt Heiligung, Veränderung, sodass ich Jesus immer ähnlicher werde. Vielleicht neigen wir manchmal unbewusst dazu, wenn wir an Glauben denken, erstmal, dass uns so die großen Themen des Glaubens vorkommen. Ich glaube an Jesus Christus, weil er für mich gestorben ist und meine Sünden vergeben hat. Aber Glauben ist so viel mehr. Glaube ist ein Vertrauen, dass Gott jede Sekunde in meinem Leben bei mir ist. Glauben ist, dass die Versprechen Gottes wirklich wahr sind und eine Relevanz für die Situation haben, in der ich gerade stecke. Eine Relevanz haben für meinen Alltag. Ein Vertrauen, das sich durch jede Sekunde meines Lebens zieht, durch jeden Gedanken, den ich habe, durch jede Begegnung, jedes Gespräch, das ich habe. Ein Beispiel. Stell dir vor, du stehst seit einer halben Stunde im Stau und nichts geht mehr. Die Uhr tickt unaufhaltsam. Du weißt, du hast einen wichtigen Termin vor dir und dir ist klar, wenn in den nächsten 5 Minuten kein Wunder passiert, wirst du es niemals noch rechtzeitig schaffen. Der Stresspegel steigt, die Stimmung ist im Keller und irgendwann macht sich so eine kalte Resignation breit. Das ist, wenn unsere menschliche Natur die Oberhand gewinnt. Die Gefühle, die in uns drin sind, die ganz natürlich kommen. Ich werde ungeduldig, wenn es etwas in meinem Leben gibt oder etwas in mein Leben kommt, das meine Pläne durchkreuzt und meinen Willen zunichte macht. Wie leben wir jetzt im Geist in so einer Situation? Wir erinnern uns an die Versprechen Gottes. Wir erinnern uns, was wir wissen über sein göttliches Wesen, über seine Worte und denken darüber nach. Gott hat diese Erde geschaffen. Er ist ewig. Das lernen wir aus der Bibel. Also wusste er bereits, dass ich in diesen Stau gerate und hat es nicht verhindert. Er ist allmächtig. Also hätte er den Stau auch auflösen können oder mich auf übersinnliche Art und Weise irgendwie aus diesem Stau rausbeamen können. Offensichtlich hat er das nicht gemacht, aber er hätte gekonnt. Und indem ich weiter über Gott nachdenke, über seine Versprechen, die er mir macht, umso mehr kann ich Frieden finden. Weil ich vertraue, dass Gott wirklich alles in seiner Hand hat. Er wusste, dass es den Stau gibt. Er wusste, dass ich den Termin habe. Und er wusste, sein Heiliger Geist kann in mir wirken. In Epheser 5, Vers 19 sagt Gott und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Das war eine Herausforderung. Dank Gott immer und für alles. Warum? Weil Gott bei uns ist. Nicht, weil die Situationen gut sind, aber ich kann damit rechnen, dass Gott die Kontrolle hat. Dass Gott weiß, was kommen wird. Und ich kann ihm vertrauen. Und dann wird der Heilige Geist sein verborgenes Werk in mir tun und die Frucht des Geistes wachsen lassen. Er schenkt Geduld und Frieden, Freude an Gott und Liebe zu den Autofahrern vor mir. Georg Müller, ein deutscher evangelischer Theologe und Evangelist, der auch als Waisenhausleiter in Brüssel viele Jahre gedient hat, schreibt in seiner Autobiografie: Das wichtigste Anliegen, dem ich mich täglich widmen muss, ist die Gemeinschaft mit dem Herrn. Es geht nicht in erster Linie darum, wie viel ich dem Herrn dienen kann, sondern darum, wie mein innerer Mensch genährt wird. Ich mag den Unbekehrten die Wahrheit weitergeben. Ich mag versuchen, die Gläubigen zu ermutigen. Ich mag den Geplagten Erleichterung verschaffen oder ich mag auf andere Weise versuchen, mich als Kind Gottes zu verhalten. Doch wenn ich nicht glücklich im Herrn bin und ich Tag für Tag genährt und am inneren Menschen gestärkt werde, dann kann es dahin kommen, dass dieses Werk in einer falschen Einstellung getan wird. Das Wichtigste, was ich tun muss, ist das Lesen des Wortes Gottes und das Nachsinnen darüber. Auf diese Weise wird mein Herz getröstet, ermutigt, gewarnt, zurechtgewiesen und belehrt. Das ist das Geheimnis eines Lebens im Geist. Wir lesen oder hören Gottes Wort in der Bibel, wir denken darüber nach, wir lassen die Worte in uns wirken und dann glauben wir sie. Und dann handeln wir auf dieser Basis von Gottes Versprechen, von Gottes guten Worten. Und dann wird der Heilige Geist in uns das wirken, was seine Bestimmung ist. Dann wird er in uns das wirken, was er möchte. Ich lebe im Geist, indem ich im Glauben lebe. Und auf dieser Basis kann ich handeln. Nächste Woche werden wir uns das noch konkreter an verschiedenen Beispielen anschauen, was es heißen kann, im Geist zu leben. Heute möchte ich eher so die Grundlagen legen und nächste Woche dann noch mal viel praktischer darauf eingehen. Zurück zum Obstbaum. Es ist seine Natur, zu wachsen und Frucht zu bringen. Aber wenn dem Baum Wasser oder Nährstoffe fehlt, dann geht er ein. Dann bleibt er ein kümmerliches Bäumchen. Dann ist da kein Wachstum. So ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wenn wir sein Wirken blockieren, wenn wir ihn nicht machen lassen, wenn Gottes herrliche Wahrheiten nicht in unser Herz eindringen. Das kann zum Beispiel sein, indem wir den Lügen in dieser Welt mehr Glauben schenken als Gott. Die Welt ist stolz auf ihre Leistung, ihr Aussehen, ihren Besitz, auf ihre Erfolge, ihre Karriere. Aber für uns, Philipper 3, Vers 3, ist Christus unser ganzer Stolz, nicht unsere Leistung. Christus. Es können auch so kluge Sätze sein, die uns immer wieder begegnen, wenn es heißt, folge deinem Herzen. Jesus sagt, kommt, folgt mir nach. Oder auch, solange du glücklich und gesund bist, ist das alles, was zählt. Jesus sagt, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Vielleicht sind es auch Lügen über uns selbst, die wir mitschleppen, vielleicht noch aus unserer Kindheit. Du bist nichts wert. Aus dir wird sowieso nichts mehr. Du kannst nichts. Es kann sein, dass uns Sünden vom Wirken des Heiligen Geistes trennen, die wir nicht loslassen wollen. Vielleicht ist es auch eine Angst vor dem Heiligen Geist, wo wir doch keine Angst vor dem Heiligen Geist haben müssen, weil er ist von Gott geschenkt. Wir brauchen keine Sorge haben, weil uns vielleicht unbekannt ist oder ungeheuer ist, was der Heilige Geist tut. Das, was er tut, ist gut. Immer gut. Weil der Heilige Geist ist Gott. Schlecht ist es, wenn es von Menschen in einer falschen Art und Weise ausgelebt wird. Aber das, was der Heilige Geist tut, ist immer gut. Leben im Geist bedeutet, die falschen Denkweisen und Lügen zu entlarven, die ich glaube, die ich mir immer wieder erzähle, die immer wieder in meinem Kopf durchgehen und sie durch die Wahrheit Gottes ersetzen. Dann will ich nochmal aus Kolosser 3 die ersten Verse vorlesen. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Halleluja. Veränderung fängt in unserem Denken an. Der eigentliche Kampf, in dem wir stehen, ist nicht, dass wir versuchen müssen, mehr Frieden zu kriegen, versuchen müssen, geduldiger zu sein, dass wir uns irgendwie verändern müssen, sondern Gottes Wahrheiten zu glauben. Gott mehr zu glauben als unseren Gedanken, die uns kommen, unseren Gefühlen, die uns den Weg weisen wollen, unseren Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, sondern Gott zu vertrauen. Im Leben ist das oft gar nicht so einfach. Wir haben unsere Denkmuster vielleicht über Jahrzehnte angeeignet. Wir glauben Lügen, die uns erzählt werden. Aber in Christus finden wir echte Freiheit, echte Veränderung. Und dann können wir ein Leben führen, das anders ist. Wir werden gleich das Abendmahl feiern und es ist eine gute Gelegenheit, sich das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Gott zu bitten, ob es irgendwas in deinem Leben gibt, was das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben blockiert, was Wachstum verhindert. Und dann kannst du es vor Gott bringen und Vergebung erfahren. Der Heilige Geist ist so unendlich mächtig, dass er jedes verkorkste Leben in Ordnung bringen kann. Er kann mit dir zusammen jede Sünde in den Griff bekommen. Er kann all die schlechten Eigenschaften überwinden. Er kann Wunder über Wunder tun, wenn wir ihn lassen. Es fängt in unserem Denken an und unserer Entscheidung, will ich im Geist leben oder nicht? Will ich auf Basis von Gottes Wort Gott vertrauen, den Heiligen Geist wirken lassen oder vertraue ich eher mir selbst? Es fängt mit einer Entscheidung an, mit anderem Denken. Gott mehr zu glauben als mir selbst, Jesus mehr zu vertrauen als den Menschen, Jesus mehr zu lieben als alles andere in dieser Welt. Egal, ob du schon seit Jahrzehnten Christ bist oder noch ganz am Anfang des Glaubens stehst oder es bisher noch gar nicht in Erwägung gezogen hast, an Jesus zu glauben. Der Heilige Geist kann alles verändern. Ich ende mit den Versen vom Anfang. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, es ist so ein Geschenk, dass dein Sohn auf diese Erde gekommen ist, um uns Vergebung zu schenken, Vergebung zu erkaufen. Jesus, es ist so wunderbar, dass du gekommen bist und ich Frieden mit Gott finden darf, dass du mir all meine Schuld vergeben hast. Und ich bete, dass wir das mehr und mehr erfahren, was für ein großes Geschenk ist, das du getan hast. Und dass wir verstehen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir uns über Leben im Geist Gedanken machen, mehr zu verstehen, was für ein unvorstellbares Geschenk es ist. Jesus, dass du gesagt hast, es ist besser, dass du gehst, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt. Jesus, dir sei Lob und Ehre und alle Anbetung. Amen.